Und das bedeutet ganz einfach, einfach mal abschalten, Ruhephase, Wind, Wellen, Luft, saubere Luft, der Wind bläst einen auf die Nase, man hat ein Gefühl, dass man sagt, man genießt wieder Freiheiten und man ist mal wieder unterwegs und kann mal richtig tief durchatmen. Ich glaube, das ist Segeln und das beschreibt Segeln vor allem am besten. Und das ist dann auch immer so das, was ich und natürlich auch meine Familie und natürlich auch meine Freunde dann immer wieder genießen, einfach mal für einen Tag oder für zwei Tage oder für ein Wochenende mal abzuschalten und einfach mal weg zu sein.
Einfach mal Leinen los, ablegen, die Segel setzen und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Für Matthias Bohn stellt das Segeln eine Art Lebenselixier dar. Der Rostocker fühlt sich seit seiner Kindheit eng mit der Ostsee, dem Segelsport und seiner Heimat verbunden und hat sich auch ganz nebenbei als Medienmann in der Hansestadt einen Namen gemacht. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 15. Diesmal mit dem Segler, Unternehmer und Medienexperten Matze Bohn. Ich und Matze, wir kennen uns schon ein paar Jahre und als ich ihn neulich anrief und fragte, ob er mal mit mir einen Podcast aufnehmen will, hat er spontan zugesagt. Der heute 45-Jährige drehte schon zu DDR-Zeiten im Segelrevier vor Warnemünde seine ersten Runden. Später stieg er in die Nationalmannschaft auf und verpasste dreimal nur ganz knapp die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Danach sattelte der Rostocker Jung zum Medienprofi um, arbeitete unter anderem für den Norddeutschen Rundfunk und die Ostseesparkasse. Heute ist der Macher Geschäftsführer der Medien- und Kommunikationsagentur Nordscreen. Ich habe mit Matze Bohn über seine Segellaufbahn, seinen Aufstieg zum Olympiakader und seine berufliche Karriere in der Medien- und PR-Branche gesprochen. Bei all den Veränderungen in seinem Leben blieb er sich einem Leitspruch immer treu. Es muss mehr gesegelt werden. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast Nummer 15 mit Matze Bohn. Wir starten heute im Wellenrauschen-Podcast Matthias Bohn, gerne auch immer ja von allen Matze genannt. Ich denke mal, das ist okay, wenn ich das so sagen darf. Matze, ja, vielleicht stellst du dich erstmal vor. Ich glaube, die Leute in Rostock kennen dich, viele kennen dich hier. Du bist hier ziemlich bekannt. Vielleicht außerhalb von Rostock, würde ich jetzt mal sagen, in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht nicht jeder. Deswegen stelle ich mal ganz kurz vor.
Ja, freue mich erstmal auch mit dir hier so ein bisschen zu reden, Olli. Wir haben uns ja auch eine Zeit lang nicht gesehen, kennen uns ja auch schon trotz alledem schon ein paar Jahre. Ehemalige Kollegen sozusagen aus meiner Zeit noch, als ich auch noch als Journalist gearbeitet habe. Ja, um deine Frage zu beantworten. Ja, ich glaube, 99% der Leute kennen mich wirklich unter Matze Bohn. Es hat sich irgendwie seit meiner Kindheit so ein bisschen eingeschliffen. Bin so ein typisches Rostocker Kind sozusagen, bin in Rostock groß geworden, hier zur Sportschule gegangen. Bis zur Wende habe aktiv Leistungssport betrieben, also war ein Leistungssegler, Nationalmannschaft. Drei Olympiakampagnen im Segeln gemacht und bei all der Liebe zu meinem Sport und auch zum Teil der Erfolge im Sport habe ich natürlich auch eine Berufsausbildung gemacht, habe mich immer weiterentwickelt, habe ja viele Wege eingeschlagen, die aber in irgendeiner Art und Weise immer mit Medien zu tun hatten oder in irgendeiner Art und Weise mit Visionen, die auch in die Zukunft gehen, also die klassische Ausbildung, eben Abitur, dann an der Schule, am Sportgymnasium in Schwerin nach der Wende, musste ich nach Schwerin, weil mein Armeesportclub Vorwärts Rostock wurde ja gleich als erster Sportclub dicht gemacht, habe dann 93 mein Abi gemacht in Schwerin am Sportgymnasium, bin dann erstmal zum Bund gegangen, zwei Berufe gelernt, Kommunikationselektronik und Bürokaufmann. Bürokaufmann wundert natürlich ein bisschen, aber in der Zeit hatte ich immer den Gedanken, dass ich mich mal irgendwann selbstständig machen wollte. Und bin dann 1999 zum NDR gegangen, als reiner Sportreporter angefangen und über 12 Jahre dann auch vor die Kamera, vom Radio, Fernsehen. Also ich glaube, da hat man auch viel erlebt. Ich konnte aber immer während der Zeit meinen Sport ausüben und das war für mich das Wichtigste bei meinen Berufen. Und nach 2012 habe ich dann zusammen mit meinem damaligen Segelpartner Alexander Schlonski, haben wir dann nach der Olympiakampagne gesagt, so, jetzt müssen wir mal was Ordentliches machen. Bin dann quasi aus dem Sport ausgestiegen, aus dem Hochleistungssport Segeln ausgestiegen und segel dann jetzt seitdem auch nur noch sehr gerne sportlich schnell, aber das nicht mehr unter diesem Druck. Und bin dann zur Ostseesparkasse Rostock gegangen. War eine sehr, sehr schöne Zeit auch dort. Konnte man auch viel machen. Habe dort Marketing und PR gemacht, die Pressearbeit. Bin dann nach der OSPA nochmal für 2 Jahre zu Eurawasser gegangen, die spannende Zeit der Rekommunalisierung miterlebt aus Sicht des Unternehmens Eurawasser. Und seitdem bin ich jetzt bei der Future TV und seit 1.10. habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma, der Nordscreen Media.
Das ist erstmal eine ganze Menge, ein schneller Abriss in 2 Minuten, wunderbar. Wenn wir jetzt mal noch beim Segeln bleiben, Matze, jetzt ist, wenn man rausguckt, typisches norddeutsches Wetter, obwohl ja ein bisschen Nebel, ein bisschen trüb. Dein Leitspruch, dein Lieblingsspruch ist, es muss mehr gesegelt werden. Tut es jetzt gerade ein bisschen weh, dass das jetzt so die Wintermonate man gar nichts machen kann?
Ja, da bin ich ganz ehrlich. Also das hat sich jetzt, also ich würde es mal so sagen, vor 6 Jahren sind wir bei dem Wetter auch noch draußen auf der Ostsee gewesen und haben fleißig trainiert. Heute bin ich tatsächlich auch so, dass ich sage, ich muss nicht mehr raus bei diesem Wetter und schon gar nicht auf der Ostsee vor Warnemünde, auch wenn Warnemünde immer noch, ja, das kennt auch jeder, das schönste Segelrevier ist, aber macht natürlich nicht so viel Spaß, wenn es kalt ist. Aber man ist viel auf dem Wasser, man genießt die Zeit. Ich habe mich auch wirklich entschlossen, seit 2 Jahren wieder ein bisschen mehr zu segeln. Deshalb sage ich es auch, es muss mehr gesegelt werden. Aber dieser Hashtag, es muss mehr gesegelt werden, der kam ja wirklich über meine Freunde, weil immer mehr zu mir gesagt haben, Matze, oh, das ist so schön, wenn du uns mitnimmst oder wenn wir uns mal auf dem Wasser treffen. Und viele, die eigentlich mit Segeln gar nichts zu tun haben und die man da mal mitgenommen hat, auch Leute, die man in Rostock oder in Mecklenburg-Vorpommern kennt, die waren an Bord und hatten einen schönen Tag und sagten dann immer, Mensch, das ist ja so schön, Segeln ist wirklich ein toller Sport.
Hast du denn ein eigenes Boot noch, wenn ich das fragen darf, und muss denn an dem Boot nicht auch immer was gemacht werden? Denn die Winterzeit ist ja immer die Bauzeit.
Ja, wir haben ein eigenes Schiff, wir haben ein eigenes Familienschiff. Da sind aber seit einiger Zeit vor allem meine Eltern sehr viel mit drum unterwegs, sind beide Rentner jetzt und genießen natürlich die Zeit auf dem Wasser. Von daher ist das Schiff auch viel unterwegs, aber ohne mich. Also das machen meine Eltern.
Aber es wird bewegt.
Aber wir haben auch noch weitere Schiffe von Freunden und Bekannten, um die ich mich auch so ein bisschen kümmere, wo ich dann auch mal mitsegeln darf, wo ich dann auch mal mit an Bord bin. Also es gibt Boote, die auch andere Eigner haben sozusagen, wo ich aber gerne mal mit aufsteige und mich dann aber auch in den Sommermonaten um diese Schiffe kümmere.
Wenn du sagst, es ist heute sicherlich mehr ein Genießen, das Segeln, es ist vielleicht nicht mehr ganz dieser Hochleistungssport. Was bedeutet dir Segeln im Allgemeinen? Es ist sicherlich auch dieses Gefühl von Freiheit, dieser Einklang mit der Natur. Wie empfindest du das?
Es ist total witzig und das ist jetzt wirklich, liebe Leute, es ist nicht abgesprochen. Ich hatte gestern Abend wieder ein Gespräch mit einem sehr guten Freund von mir und da hatten wir so ein bisschen witzigerweise auch schon wieder über das nächste Jahr geredet, über den nächsten Sommer und da kamen wir auch wieder darauf, um zu erklären, was eigentlich Segeln ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich bin jetzt auch keine 20 mehr, aber ich glaube, das Schöne beim Segelsport ist oder beim Segeln generell ist, dass man einfach mal abschalten kann. In dieser Welt, die heute ja nun wirklich getrieben ist von Anspruch und immer Erreichbarkeit und ständig unterwegs und nie Ruhephasen zu finden, da geht man aufs Boot, legt sein Handy beiseite, ist auch mit anderen Kommunikationsmitteln gar nicht mehr unterwegs, außer ein GPS oder ein Kartenplotter, den du da siehst an Bord, die da fast alle Schiffe haben, wo du raufgucken kannst, wo du hinsegelst. Und das bedeutet ganz einfach mal abschalten, Ruhephase, Wind, Wellen, Luft, saubere Luft, der Wind bläst einen auf die Nase, man hat ein Gefühl, dass man sagt, man genießt wieder Freiheiten und man ist mal wieder unterwegs und kann mal richtig tief durchatmen. Ich glaube, das ist Segeln und das beschreibt Segeln vor allem am besten. Und das ist dann auch immer so das, was ich und natürlich auch meine Familie und natürlich auch meine Freunde dann immer wieder genießen, einfach mal für einen Tag oder für 2 Tage oder für ein Wochenende mal abzuschalten und einfach mal weg zu sein.
Reicht es dir denn dann eigentlich jetzt momentan dann auch mal einfach auf der Ostsee einfach hier vor Ort rauszusegeln? Oder gibt's, du hast ja natürlich auch viel internationale Erfahrung, du kennst natürlich auch viele Segelgewässer in aller Welt. Das hat natürlich auch seinen Charme.
Also wir haben diesen Sommer, das kann ich auch nochmal sagen, diesen Sommer mit einem sehr guten Freund von mir, es mal wieder geschafft, östliche Ostsee abzusegeln, die deutsche Ostseeküste und bis nach Stettin, Polen rein sind wir das mal alles so ein bisschen abgefahren und abgesegelt und ich habe bemerkt, dass ich so Gedanken an meine Kindheit hatte so und man gefühlt 20 Jahre lang gar nicht mehr da war. Usedom, der Darß, die ganze Küste dort, Polen und man hat gesehen, wie schön das ist, wie viel dort investiert worden ist. Die Häfen sind alle super toll modernisiert. Das ist alles da, was man haben will. Es ist von der Infrastruktur, dass man auch mal schick essen kann im Hafen oder eben halt auch einfach nur diese Liegeplätze dort genießen kann. Und ich habe es wieder neu entdeckt. Und ich habe für mich einfach auch bemerkt, dass das wunderschön ist, die Ecke dort. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Es muss nicht immer Dänemark sein. Es kann auch tatsächlich mal Vorpommern sein oder eben halt die Ostseeküste in Polen. Es lohnt sich wirklich, dahin zu fahren.
Na, das ist doch beste Werbung hier für unsere Region. Und das ist ja wirklich so, dass ich einfach auch von der Natur her das wunderschön ist. Du hast eben das selber so ein bisschen gesagt, Kindheitserinnerungen, wie fing das bei dir an? Du hast es erzählt, warst dann auf der Sportschule, wenn man ein bisschen jetzt mal zurückblicken, fängt man da im Opti an? Wie gesagt, ich bin ein Segellaie, deswegen musst du mir jetzt immer ein bisschen helfen. In der kleinen Schüssel sozusagen fängt man an und dann hast du dich ja irgendwann auf Finn Dingi sozusagen ein bisschen, als es dann richtig in Leistungssport reinging, spezialisiert. Und wie war das eigentlich früher gewesen? Unterscheidet sich das groß zu heute?
Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Es ist ein bisschen schade, dass es heute nicht mehr so diese Förderung gibt, wie ich sie damals auch als Kind erleben konnte. Also ich bin ein DDR-Kind und habe die ganze Sportschiene der DDR durchlaufen als Kind. Unsere Familie sind alle wassersportbegeistert. Meine Schwester ist, kann man ruhig auch sagen, ich bin auch stolz auf sie, dreimalige Weltmeisterin im 470er, die erfolgreichste deutsche Seglerin, das kann man ruhig auch mal sagen. Also irgendwie sind wir alle mit dem Wassersport verbunden. Unsere Freunde, Bekannte haben alle was mit Wassersport zu tun, ob es Rudern, Kanu, Segeln, alle irgendwie am oder auf dem Wasser. Und meine Karriere war eben halt tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, Olli, vom Opti angefangen, kleine Kreisspartakiade als Fünfjähriger, gerade mal Schwimmflügel, also man musste schwimmen können, um im Opti segeln zu dürfen, aber man mit 5 Jahren schon mal so eine Kreisspartakiade mitgemacht und dann dieser ganze Weg über die nationalen Klassen bis hin zu den olympischen Klassen dann und und dann ging es auf einmal los, dann war man auch erfolgreich, dann hat man auch mal irgendwo bei Regatten Erfolge eingefahren, dass man ganz oben auf dem Treppchen stand. Das natürlich dann auch irgendwie Blut geleckt und gesagt, okay, jetzt geht's richtig los. Dann in Finn, das ist die Einmannbootsklasse, die größte olympische, die jetzt leider 2020 zum letzten Mal olympisch sein wird. Also die Klasse der Männer, sage ich immer. Habe da 2 Olympiakampagnen gemacht, habe es einmal auch geschafft, für Deutschland das Nationenticket zu kriegen. Und dann kam irgendwie 2009, aber dann irgendwie immer so der Beruf und auch Familie und so Gedanken, dass man doch nicht nur von Sport und schon gar nicht von Segelsport leben kann, der Beruf dazwischen. Und dann ist man wieder rausgegangen und dann kam der Alex Schlonski irgendwann zu mir und sagte 2010, Mensch Matze, wollen wir nicht noch einmal noch eine Olympiakampagne im Starboot machen? Und Starboot, ganz kurz erklärt, war die größte olympische Klasse, ein 2-Mann-Kielboot, also etwas für kräftige, schwere, athletische Jungs. Und erstaunlicherweise waren wir dann auch ganz gut als Rostocker Team, gleich der erste Wettkampf, 4. geworden beim Weltcup und haben da schon den damaligen Olympiasieger geschlagen und dachten wir, oh Gott, was wird das denn hier? Ne? Und ein Erfolg nach dem anderen und wir waren auch wirklich kurz davor 2012, aber bei der letzten Ausscheidung dann eben, da ich sage heute, ich glaube heute, wir hatten Angst vor dem Erfolg, weil wir irgendwann gemerkt haben, oh Gott, wir schaffen das ja tatsächlich. Und das war vielleicht so ein kleiner psychischer Knacks bei uns im Kopf, weil wir waren einfach zu fest dann in dieser letzten Ausscheidung, so dass es dann am Ende für uns nicht ganz gereicht hat und wir es dann eben 2012 verpasst haben.
Darauf wollte ich auch noch so ein bisschen hinaus. Du hast jetzt schon
Sprung. Oh Gott.
Nein, alles gut. Ich glaube, dem Alex hat das auch gewurmt, weil er war ja wohl für 2.8 schon eigentlich qualifiziert, so halb qualifiziert, habe ich gelesen, und wurde dann nicht berücksichtigt, weil der Verband keinen entsenden wollte dann für die Klasse. Und dann hat das mit dir nochmal versucht und ihr wart gut und sehr gut und habt es dann sozusagen im letzten Ausscheiden. Ist das, was noch ein bisschen nachhängt, was wahrscheinlich dem Alex auch noch ein bisschen nachhängt, oder was dir wohl sagst, dass du nie bei Olympischen Spielen mal aktiv dabei sein konnte?
Ja, absolut. Ne? Also das war auch eine Sache, das war wirklich ein sportlicher Niederschlag. Also ich erinnere mich immer noch an das letzte Rennen, das war in Perth in Australien, das letzte Rennen, wir fahren durchs Ziel, wir haben es nicht geschafft, wir gucken uns an, Alex guckt mit starrem Blick in eine Richtung, ich blick in die andere, wir haben gefühlt 5 Minuten lang nichts gesagt an Bord und kurz danach war dann aber was ganz Kurioses, dass man gemerkt hat, oh Gott, dieser ganze Rucksack, jetzt fällt alles ab. Jetzt, dann ist es halt so. Wir haben es versucht, wir haben unser Bestes gegeben, aber irgendwas war an diesem letzten Ausscheidungsrennen eben halt falsch und es hat nicht funktioniert. Das war uns damals noch nicht richtig klar. Das haben wir jetzt reflektiert, das wissen wir jetzt auch. Alex ist dem Sport treu geblieben als Trainer jetzt aktuell. Also der ist weiter für den Deutschen Seglerverband aktiv unterwegs, trainiert aktuell die deutsche Lesernationalmannschaft und hat natürlich mit Philipp Buhl da jetzt auch einen Sportler, der ein Aspirant ist für 2020, wirklich eine Medaille zu holen. Und Philipp ist ein sehr, sehr guter Segler und Alex darf ihn trainieren. Und so schließt sich für ihn zumindest der Kreis, dass er natürlich in irgendeiner Art und Weise dann doch jetzt die Chance hat, auch zu den Spielen zu kommen, eben über seinen Sportler.
Was ja auch schön ist.
Ja, klar, und, absolut.
Für ihn. Aber für euch damals, sagen wir so ein Stück weit, der Abschluss oder so ein bisschen ich will nicht sagen Initialzündung dazu sagen, so das war's jetzt und wir wollen uns dann einfach auch beruflich oder vor allen Dingen du beruflich vielleicht anders oder weiterentwickeln.
Ja, es war nochmal der Schritt, ne? Also Alex und ich haben ja den gleichen Weg quasi durchlaufen, nur in anderen Bootsklassen. Alex ist ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter als ich. Ich empfinde eher damals im Leser und wir haben ja beide 2008 das Gleiche erlebt. Alex war sensationell stark im Leser, hat für Deutschland dort unheimlich viele Erfolge eingefahren. Im Finn war es nach dem Weggang von Michi Fellmann damals, also unserem damaligen guten in den 90ern, guten Finnsegler, war auch eine Lücke und wir hatten uns gerade wieder rangekämpft und Alex und ich hatten eben das Glück, dass wir die Nation-Tickets für Deutschland geholt haben und deswegen bohrte auch immer noch so eine kleine gewisse, ja, Wut ist das falsche Wort, aber die Entscheidung des Deutschen Seglerverbandes zu sagen, naja, ihr habt eben die Kriterien nicht zu 100% erfüllt, sondern nur zu 99,9 und deshalb schicken wir euch nicht hin. Und das war auch so ein bisschen der finanziellen Situation geschuldet. Deutschland hat damals die Mittel gekürzt, hat einen neuen Olympia-Strategiefahrplan für die Nationalmannschaften aufgestellt und am Ende hatten wir, und das ist ja immer noch bis heute etwas, was im Kopf ist, wir hatten allen 11 olympischen Klassen die Nation-Tickets geholt, sind aber nur mit 6 Bootsklassen hingefahren und die Aussage war damals, ihr habt keine Medaillenchance aufgrund eurer Ergebnisse zuletzt und das war natürlich ein Niederschlag. Hat mit Sport nichts zu tun, hat mit Wettkampf nichts zu tun und das sage ich auch heute noch, die damaligen Entscheider aus meiner Sicht da völlig falsch entschieden haben.
Wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen, ich will mal so ein bisschen über die Segelstandorte sprechen. Du hast es eben auch so ein bisschen angedeutet, heute ist alles immer ein bisschen anders. Es ist oft auch ein Politikum, das wissen wir, welche Standorte sind. Wie würdest du jetzt den Standort Rostock, Warnemünde beurteilen? Wir haben natürlich noch die Warnemünder Woche als Riesenhighlight. Wir haben die Hanse Sail, wo sicherlich da in dem Rahmen auch ein bisschen was passiert. Du bist ja oft auch als Moderator noch mit dabei, um das mitunter ein paar Rennen zu moderieren. Wie hat sich das sozusagen auch von den Vereinen, von den Strukturen her in den letzten Jahren entwickelt? Es ist sicherlich auch für alle Beteiligten nicht einfacher geworden.
Das ist in allen Sportarten nicht einfacher geworden. Aber weil du jetzt speziell nach Segeln fragst, ich bin erstmal froh, dass die Landesregierung und auch der Landessportbund sich jetzt positioniert haben und gesagt haben, der Segelstandort, die Segelsportschule in Warnemünde wird gefördert und unterstützt, was aus meiner Sicht wirklich unheimlich wichtig ist. Ich sehe es immer noch so, auch wenn natürlich viele nicht unbedingt was mit Segeln zu tun haben, aber wir sind ein Küstenland und wir sind ein Segelland. Und wir haben auch hier in der Tradition ganz, ganz viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler gehabt, die auch sehr, sehr erfolgreich waren. Wir haben aktuell auch wieder zwei junge Teams im 470er mit Zebra und mit Hannah Anderson im Leser Radial, auch eine junge Seglerin. Dem würde man diesen Wegen verbauen. Und ich bin ein totaler Verfechter, und das ist jetzt auch wirklich ein Aufruf. Ich glaube immer noch daran, unsere Gesellschaft braucht Vorbilder. Und unsere Gesellschaft braucht einfach auch Werte, dass man genau solche Talente fördert, um eben halt allen anderen darunter, den Jungen, den Kindern, in irgendeiner Art und Weise etwas zeigen kann und sagen, guck mal, der oder die haben es geschafft. Das ist deshalb, bewirb dich oder geh zum Segeln oder geh zum Fußball oder zum Handball, ist ja ganz egal. Aber dass man immer noch auch diese Leistungsförderung drin hat und sich das auch immer aufs Herz ich sag mal, schreibt und sagt, lasst uns wirklich von oben bis nach unten denken und nicht einfach nur breit gestreut, nur wir machen hier in irgendeiner Art und Weise was. Ich glaube, unsere Gesellschaft, gerade in der jetzigen Zeit, braucht wieder Vorbilder, braucht Leute, die Leuchttürme sind und die man auch in irgendeiner Art und Weise gerne folgen kann. Ansonsten wird es schwierig.
Ja, und wenn, wo nicht hier? Also wir sind hier an der Küste, wir haben alle Voraussetzungen. Sicherlich muss noch die Infrastruktur, das muss alles passen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, dass Rostock noch weiter ein Leistungsstützpunkt ist, aber der Hauptstützpunkt oder der eigentliche Olympiastützpunkt ist in Kiel?
Genau, also der Olympiastützpunkt als solches für die Leistungssegler, also für die O-Kader, für die Olympiakader, für die olympischen Bootsklassen ist Kiel. Das ist jetzt auch im Zuge der Reform sozusagen auch gut angelaufen. Der Standort ist auch aus meiner Sicht, auch als Rostocker sage ich, ist wirklich sehr gut ausgebaut, beste Bedingungen auch dort. Und man hat jetzt im DSV aber begriffen, dass der Nachwuchsstandort, also alle Talente, dass der Standort Warnemünde ist. Das heißt, wir haben hier in Warnemünde sozusagen nicht die zweite Riege, sondern wirklich die schon in den Startlöchern stehen, um die großen und die Spitzensegler wegzukicken. Die bilden wir hier in Warnemünde aus oder die werden hier ausgebildet in Warnemünde und die sind hier am Standort Warnemünde sozusagen beheimatet.
Ein zweiter Punkt ist, 2015 habe ich dann gelesen, hast du dich sehr für die Olympiakampagne stark gemacht. Hamburg hat sich ja für die Olympischen Spiele 2024 beworben gehabt, wo Warnemünde hätte eine gute Rolle spielen können, wenn denn die Bewerbung auch erfolgreich gewesen wäre. Und du hast dich da sehr stark gemacht, dass Warnemünde hier olympisches Segeln erlebt. Das wäre sicherlich mal irgendwann, das hängt ja nicht an Warnemünde, sondern glaube ich, wenn dann an Hamburg oder Berlin, dass die sich nochmal irgendwann zu den Olympischen Spielen durchringen können, vor allen Dingen, dass auch Akzeptanz in der Bevölkerung befindet, das wäre sicherlich nochmal irgendwas, wo man sagen könnte, ja.
Ja, absolut, weil noch einmal, ich habe ja damals auch die Olympia-Kampagne, da ging es um Olympia 2000, wir alle erinnern uns dran, oder heute kann man auch in den Netzwerken immer noch sehen, was damals am Strand von Warnemünde passiert ist, 30.000 Menschen, die das Olympia-Logo, wir sind ein Rostock-Olymp dargestellt haben, mit T-Shirts, mit Musik und. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, unsere Gesellschaft, jetzt werde ich auch wieder ein bisschen politisch, braucht genau so etwas, also irgendwelche Visionen mal wieder, dass wir nach vorne kommen. Ich will nicht alles schlecht reden, aber ich habe mittlerweile immer mehr das Gefühl, wir nehmen uns immer mehr zurück, wir finden das und das nicht gut, weil das eventuell das und das kostet oder in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, es ist an der Zeit, endlich wieder darüber zu reden, dass wir eine Vision brauchen, auch eine Stadt Rostock braucht eine Vision, muss neue Wege gehen und muss einfach mal überlegen, wollen wir hier abarbeiten oder wollen wir jetzt auch mal gucken, was vielleicht in 15 Jahren hier passieren kann. Und eine Olympia-Bewerbung, Segelsport, also machen wir uns nichts vor, was ist Segelsport? Segelsport ist natürlich, ich glaube, das sagen 99% der Leute, die uns jetzt zuhören, sagen, ja natürlich, es ist ein toller Sport, da gibt es kein Doping, das ist nicht dreckig, das ist nicht schmutzig, das ist keine Ahnung was, es ist schön, es sind tolle Leute, die ganze Welt kann sich hier in Warnemünde vereinen. Die Entscheidung damals gegen Warnemünde war auch ein Politikum, muss man ganz ehrlich sagen. Auch dort wurde wieder hinter den Kulissen in einer gewissen Art und Weise natürlich gearbeitet, aber man versucht natürlich auch immer wieder eine Lösung zu finden, wo alle einen Konsens finden. So und am Ende hat es eben halt für Deutschland nicht geklappt und somit auch nicht für Warnemünde. Aber ich glaube, gerade so Olympische Spiele kann für Rostock eine Chance sein und auch eine Möglichkeit sein, natürlich vor allem mit Wassersport, aber auch hier insbesondere mit Segeln, einfach mal wieder zu leuchten und zu glänzen.
Ganz, ganz wichtig, um einfach dann auch wieder der Jugend ein Zeichen zu setzen. Es muss ja mal Bewegung reinkommen und Stillstand ist einfach auch nicht gut. Wenn wir jetzt ein bisschen bis in die Gegenwart mal noch vordringen, was das Segeln betrifft, du hast gesagt, klar, du hast dich ein bisschen logischerweise dann umorientiert beruflich, hast dich auch, was das Segeln betrifft, ist ein bisschen kürzer gekommen und dann lese ich vor, ich glaube, einem oder anderthalb, zwei Jahren, hat es dich dann doch nochmal gepackt für die sogenannte Segel-Bundesliga. Die wurde ja sozusagen neu initiiert und da hast du dich dann auch dann auch wieder sehr aktiv mit eingebracht. Erzähl mal.
Ja, das war auch dann nochmal, ja, man ist doch nicht ganz weg, ne? Also irgendwie brummelt das dann doch nochmal irgendwo im Bauch und man sagt, Mensch, irgendwie vielleicht kann man ja da auch nochmal ein bisschen erfolgreich sein. Also die Segel-Bundesliga ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz, ganz tolles Event und auch eine ganz, ganz gute Serie. Wir haben es echt geschafft, eine Bundesliga ganz deutschlandweit aufzubauen. Also da geht natürlich auch der große Dank an die Konzeptwerft, die sich das ausgedacht hat aus Hamburg. und Leute, die gesagt haben, Mensch, wir wollen auch nochmal irgendein neues Konstrukt vielleicht entwickeln, wo wir die jungen Leute, die dann irgendwann im Studium verloren gehen und eben halt nicht den Sprung im O-Kader geschafft haben, doch trotzdem halten. Und man trifft sie dort alle wieder. Und da haben wir natürlich hier in Warnemünde auch irgendwie überlegt, oh Gott, da müssen wir auf jeden Fall dabei sein. Wir können doch nicht da nur zugucken. Und dann war auch hier auch ganz schnell in Mecklenburg-Vorpommern so ein Drive. Und die Schweriner waren mit dabei. Jetzt haben wir aktuell auch Rübel mit dabei. Also die Jungs aus Waren haben es geschafft, die Klasse zu halten in der zweiten Liga, und wir eben vom akademischen Segelverein in Warnemünde abgestiegen, leider aus der ersten Liga vor 2 Jahren, und dieses Jahr aber einen tollen 6. Platz, und Ziel ist da auch Wiederaufstieg. Und ich merke eben halt auch dort, dass da die jungen Leute sich wirklich ganz, ganz toll wiederfinden. Also das sind fast alle Studenten, wir haben da einen Stamm von 17, 18 Leuten, wechseln alle durch. Wir haben hier 2 Boote, wo sie drauf trainieren können, wo auch Regatten mitgesegelt werden. Und ja, die Bundesliga als solches war auch für mich nochmal so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, habe ich Bock drauf. Wir haben es damals geschafft, mit unserem Team sozusagen aufzusteigen, wollten ja quasi in die Bundesliga rein. Und das war so der Grundgedanke. Und dann haben wir aber gesagt, so komm, jetzt übergeben wir das alles mal an die jungen Leute und jetzt könnt ihr euch austoben. Das war der Gedanke dabei.
Und es geht noch in irgendeiner Form auch weiter?
Ja, es geht weiter. Es gibt wirklich viele, auch in Rostock, muss man auch ganz ehrlich sagen, die das Ganze unterstützen und das toll finden. Also wir haben mit Struppi da, Audi, dann Euroports, Jens Schaner, die da mit dabei sind, Lux und Vogt, die Dachdeckerei, die das alle toll finden. Also man hat da auch eine Möglichkeit, weil es eben auch wieder ein Wettbewerb ist, der mittlerweile sehr viel Aufmerksamkeit nicht nur im Segelsport hier in Deutschland findet, sondern auch überregional mittlerweile doch transportiert wird und der ein oder andere weiß es jetzt auch. Und so merkt man eben halt, genau das sind auch so Werkzeuge, um junge Leute zu führen und mit Sieg und Niederlage klarzukommen, nochmal Gas zu geben, nicht weg vom Sport zu gehen und ja, da auch nochmal ein bisschen die scharfen Messer zu wetzen, ne?
Dann da nochmal zur Sache geht und man vielleicht nochmal um den Aufstieg mit segelt, warum nicht? Wenn wir jetzt mal ein bisschen den Bogen zum Beruflichen spannen, grundsätzlich würde mich erstmal interessieren, das, was du vielleicht in deiner sportlichen Laufbahn, die ja auch ja mit gewissen Attributen versehen war, einfach Ehrgeiz, Charakter, Teamgeist, konntest du diese Dinge dann auch in dein späteres Berufsleben, sei es eben bei der Ostbar, bei Eurawasser oder später dann jetzt wie hier bei Nordscreen, mit rübernehmen?
Ja, ich will es jetzt nicht nur an meiner Person festmachen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen in meinen Gedanken und auch in meinem Freundeskreis. Wir reden ja auch heutzutage immer häufiger über genau solche Dinge wie Werte, Pünktlichkeit, Leistungsbereitschaft, Sieg, Niederlage, Aufstehen, weiter geht's. Ich glaube, der Sport ist dafür ein tolles Mittel, um jungen Leuten diesen Führungsgedanken mitzugeben. Ich bin ein absoluter Verfechter, ich lasse jetzt die Hosen runter, von Leistungsgedanken, wieder zurückzugehen, auch um Werte zu vermitteln und nicht so ein Wischiwaschi und ach Gottchen. Ich erlebe auch heute in Schulen, dass alle Sieger sind. Also wie willst du einem Kind vermitteln, dass jetzt 12-10 im Fußball gewinnt und am Ende wird dir gesagt, naja, die anderen haben auch gewonnen. Was ist das für eine Vermittlung? Und ich glaube, natürlich müssen wir alle fördern und auch alle unterstützen und auch die Schwachen unterstützen. Aber ich glaube, wir müssen endlich wieder zurückkommen zu einem gesunden Leistungsgedanken, zu einem gewissen, ja, auch Patriotismus im Sport, dass man sagen kann, na Mensch, herzlichen Glückwunsch, ihr seid die ersten Sieger, ihr seid die zweiten Sieger und jetzt, was bewirkt es denn beim zweiten Sieger, dass er Lust hat, beim nächsten Mal eben erster Sieger zu werden. Aber wenn man alles so ein bisschen wischiwaschi behandelt, wie es manchmal ja offensichtlich hier gewollt ist, das ist jetzt schon gefährlich, was ich gesagt habe, dann geht das in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Ja, und na klar, ich glaube schon, dass was mich jetzt betrifft, natürlich, ich habe auch viele Siege gefeiert. Ich habe glückliche Momente gehabt, wo man ganz oben auf dem Treppchen steht und Freudentränen hat. Aber man hat eben halt auch Tränen, wenn man mal eine Niederlage hat. Und dann reflektiert man sich, dann guckt man redet miteinander. Und das kann man auch 1:1 adaptieren in Firmen, in Unternehmen, in Freundeskreisen, dass man miteinander wieder mehr redet. Woran lag das? Was ist der Grund? Und das ist, glaube ich, der heutige Fehler in der heutigen Zeit. Das ist alles oberflächlich. Es ist austauschbar geworden. Naja, dann geht das mit dem anderen. Und wenn er nicht will und der hat einen Burnout und keine Ahnung was. Wir sind alle nur noch quasi da und können jederzeit in irgendeiner Art und Weise nicht mehr belohnt werden oder irgendetwas, sondern wenn man den Leuten sagt, Mensch, das war super, das war nicht so gut, lass uns daran arbeiten. Hier hast du gewonnen, hier hast du verloren. Aber dann hilft es mehr.
Aber das ist dann wieder eine Gesamtgesellschaft gesellschaftliche Geschichte.
Ja, mit Sicherheit. Das ist heute ein ganz großes Thema in der heutigen Zeit. Ich glaube, da wird zu wenig geredet. Aber ich glaube, mein Ansatz, deswegen stehe ich auch immer noch so viel hinter dem Sport und bin auch gerne auf allen Sportveranstaltungen und bei allen Vereinen auch gerne mal da. Ich glaube, wir können über Sport, können wir junge Menschen deutlich besser erreichen als in jedem anderen Bereich. Natürlich geht es auch über, was weiß ich, über Singen und ich will jetzt nicht die anderen Sachen vergessen, also das will ich gleich zurücknehmen. Aber ich glaube, Sport, gerade in der Schule, kann sehr gut vermitteln. Mensch, ihr habt gewonnen, ihr habt verloren, alle stehen mal wieder stramm, alle sagen mal wieder guten Morgen, legt eure Handys weg, jetzt wird hier mal gelaufen.
Ja, und weil es dann eben auch fürs normale Leben, unabhängig vom Sport, dann einfach auch gewisse Werte vermittelt werden, das ist ja ganz entscheidend, ne? Ja, erzähl nochmal einfach was jetzt zu deinem, ich versuche jetzt gerade ein bisschen den Bogen zu spannen, du merkst es, zu deinem Unternehmen, ihr seid jetzt auch seit kurzem erst am Start, Nordscreen, ihr seid viel in der digitalen Vermarktung tätig, ich glaube, da ist ganz viel Bewegung drin und was vielleicht auch viele nicht wissen, dass einfach der Standort Rostock da auch nicht ganz unwichtig ist und was immer so ein bisschen im Verborgenen läuft. Ja, vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben, womit ihr euch beschäftigt und was vielleicht ganz interessant ist, wo auch die Fernsehlandschaft, wo sich das mittlerweile hin entwickelt, denn ähnlich wie im Zeitungsmarkt, im Radiomarkt ist ja auch die Fernsehlandschaft im Wandel. Also wir sind längst weg vom linearen, nur vom linearen Fernsehen, Stichwort Second Screen, Stichwort Streaming, neuen Portale, die kommen mit Netflix und so weiter, die Konkurrenz. Also da ist ganz viel Bewegung drin. Hm,
absolut. Ja, das ist ja so ein bisschen auch die Philosophie oder der Gedanke oder das, was die Future TV hier am Standort Rostock ja gegründet als Start-up vor 10 Jahren. Mit diesen Gedanken sind ja damals hier auch die Geschäftsführer an den Start gegangen, weil sie gesagt haben, die Zukunft geht in die Richtung, die du gerade gesagt hast, Olli. Ich habe hier auch wirklich 2,5 Jahre, 3 Jahre wirklich das Ganze begleiten dürfen, mitgekriegt, wie sich dieses Unternehmen eigentlich tagtäglich weiterentwickelt. Die Future TV ist wirklich ein Ideengeber, ein in diesem Bereich digital wirklich sehr, sehr führend auch aufgestellt. Und auch mit allen größten Brands sozusagen verbandelt, ProSieben, Sat.1, da geht also wirklich auch in dem Bereich ganz, ganz viel in der Vermarktung. Und die Idee war dann eben halt, dass wir auch mal überlegt haben, ja, warum wollen wir denn nicht auch mal den Markt hier im Norden öffnen mit dieser enormen Reichweite, mit der Verknüpfung von linear, digital, mobile und natürlich auch klassischen TV, alles ist möglich. Und damit wurde dann die Nordscreen gegründet und die Nordscreen sitzt jetzt in Rostock. Bin jetzt gerade dabei, das Unternehmen strukturell aufzustellen, aber es ist quasi so, dass wir schon die ersten Tests gemacht haben und diese Tests unheimlich erfolgreich waren, gerade in dem Bereich Content Marketing an den Mann zu bringen. Und du hast es gerade gesagt, ja, natürlich das klassische TV, die haben alle Probleme. Natürlich versuchen sie auch Lösungen zu finden und gucken bestimmt auch in die Zukunft, wie sieht das aus. Aber machen wir uns nichts vor, wir wissen, die jungen Leute, die wissen zum größten Teil nur noch, dass die Tagesschau um 20 Uhr beginnt. Das war es dann aber auch. Ne? Und wie erreicht man diese jungen Leute? Und diese jungen Leute erreicht man natürlich gerade über digitale Medien, über Mobile, über Social Media und da kann die Nordscreen jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Werkzeug für jede Firma, für jedes Unternehmen hier im Norden, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, vor allem, wo wir uns so ein bisschen jetzt orientieren, eine Möglichkeit sein, um Content Marketing auszuspielen und zielgerichtet und reichweitenstark mit dem Portfolio der Future, mit dem Portfolio der 7-1 Media und der ProSiebenSat.1 Gruppe auszuspielen, direkt auf den Mann zu bringen und die ersten Ergebnisse in den ersten 6 Wochen der Nordscreen waren wirklich sehr, sehr gut.
Sehr schön. Also, und das hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, es ist auch ein kleiner versteckter Jobmotor hier, also weil sich immer viele fragen, die in der Goethestraße vorbeifahren, Future TV, was machen die überhaupt? Aber hier sind einige, auch viele junge Leute einfach in Gange und weil ja immer so ein bisschen, gesagt wird, Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es nur Tourismus, also es wird auch viel mehr gemacht.
Ja, es wird viel, viel mehr gemacht und tatsächlich ist auch die Future TV dort ein Taktgeber und immer auf dem Weg nach völlig neuen Visionen im Bereich jetzt, sage ich mal, der digitalen Medien und vor allen Dingen auch im Bereich von Startups und ist dort wirklich am Testen, ganz viel am Testen. Das ist auch, glaube ich, das Besondere in der Future, dass man die Möglichkeit hat, hier, wenn man hier arbeitet, dann auch sehr viel auszuprobieren, ne, um in die Zukunft zu schauen, was geht nicht, was kommt bei Kunden an oder was nicht. Und da ist ja die Future TV tatsächlich auch ein Taktgeber, ja.
Gut, jetzt haben wir ganz viel über das Segeln und über das Digitale gesprochen. Matze, ja, ich denke mal, wir sind da durch und hast du noch was auf dem Herzen?
Nee, ich möchte mich nur bedanken. Ich finde es auch total schön, das kann ich auch ruhig auch sagen. Ja, wir haben uns ja jetzt eine Zeit lang auch nicht gesehen und freue mich jetzt auch, dass man einfach mal wieder den einen oder anderen wieder trifft und mit denen auch mal in Ruhe reden kann. Und ich kann nur sagen, schöne Runde und war mal schön, dass du mich besucht hast hier und freue mich auf demnächst.
Bis bald, Mats. Danke dir.
Der Podcast mit Matze Bohn ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Bis dahin, euer Olli Kramer.